Zum zweiten Teil des Vortrags, die Bedeutung Fatimas für die junge Bundesrepublik, begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Brit Bergen. Wir sind in diesen Tagen beim Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen im Bistum Augsburg und übertragen für Sie noch bis morgen täglich ein Pontifikalamt, verschiedene Gebetszeiten und insgesamt 5 Vorträge rund um die Botschaft von Umkehr, Gebet und Friede, die die 3 sogenannten Seherkinder in Fatima vor 100 Jahren von Maria erhielten. Im ersten Teil des Vortrags sprach Professor Koch über den Marienfrühling in der jungen Bundesrepublik, der, wie jetzt auch der zweite Teil, mit Originaltönen und für die Teilnehmer vor Ort mit Bildern untermalt sein wird. Hören wir seine Frau Dorothea Koch nun zum Marianischen Jahr 1954 und Professor Koch im Folgenden noch mit einem Ausblick auf heute. Direktor Clemens Maria Henkel, der das Programm für das Fatima-Symposium zusammengestellt hat, wird nun, nachdem er heute Mittag bereits ihren Mann vorgestellt hat, auch Dorothea Koch auf dem Podium begrüßen und sie ebenfalls vorstellen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von am Radio, liebe Fernsehzuschauer, liebe Teilnehmer an unserem Fatima-Symposium hier an der Gebetsstätte Maria, Mutter der Kirche, heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsvortrag. Es ist schön, dass nun die Frau Dorothea Koch bei uns ist, nachdem Herr Dr. Koch schon den ersten Teil seines Vortrags uns gehalten hat mit großem Gewinn. Vielen Dank. Das war sehr bewegend und auch interessant. Wir werden nachher noch ein wenig ins Gespräch kommen. Frau Dorothea Koch war berufstätig in einem Forschungslabor der chemischen Großindustrie. Sie ist nun freie Mitarbeiterin bei der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Sie hat hier die Betreuung und die Führung von Besuchergruppen, die die historische Ausstellung und die privaten Wohnräume von Konrad Adenauer in Rhöndorf besuchen. Also ein schönes Umfeld, in dem Sie da tätig werden dürfen. Sie sind mit Ihrem Mann publizistisch tätig. Sie haben Aufsätze, Bücher über Konrad Adenauer verfasst, über den Menschen, den Politiker, den Katholiken, aber vor allen Dingen auch über seine Vision eines geeinten Europas. Es ist schon in dem ersten Vortrag Ihres Mannes angeklungen. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie im September letzten Jahres Vorträge gehalten haben beim Marianischen Weltkongress in Fatima anlässlich des Jubiläums der Erscheinung und der Botschaft unserer lieben Frau. Liebe Frau Koch, wir freuen uns sehr nun auf Ihren Vortrag und sind gespannt, was Sie uns noch erzählen können über die junge Bundesrepublik und Konrad Adenauer und was das alles mit Fatima zu tun hat. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja, ein Höhepunkt des Marienfrühlings in der jungen Bundesrepublik ist das Marianische Jahr 1954. Papst Pius XII. Eröffnet es am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens.
Rom, unter dem Geläut aller Kirchenglocken, verließ Papst Pius XII. Die Vatikanstadt, um den Eröffnungszeremonien des Marianischen Jahres beizuwohnen. Der Heilige Vater fuhr zur Piazza di Spagna, wo er von Kardinal Micara und Oberbürgermeister Dr. Rebeccini empfangen wurde. Anschließend begab sich der Papst zur Feier in die Basilika Santa Maria Maggiore, wo er selbst vor 54 Jahren seine erste Messe las. Hunderttausenden von Gläubigen erteilte der Heilige Vater den Segen Urbi et Orbi.
Bei seiner ersten Auslandsreise 1951 betet der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer am Grab Papst Pius X., der kurz zuvor selig gesprochen wurde. Im Marianischen Jahr 1954 spricht Pius XII. Diesen großen Papst heilig. Die ganze Weltkirche nimmt daran Anteil. Und auch in der jungen Bundesrepublik wird diese Heiligsprechung zum Medienereignis.
»300.000 Gläubige erlebten in Rom die Heiligsprechung Papst Pius X.
Der jetzige Papst Pius XII. Begab sich auf der Sedia Gestatoria zu den Stufen der St. Petersbasilika. Nach Anrufung des Heiligen Geistes verlas der Papst eine Verkündigung, wonach Giuseppe Sarto als Heiliger zur Ehre der Altäre erhoben wird. An der Feier nahmen die wundertätig Geheilten und die Verwandten des ehemaligen Bauernsohnes teil. Nach dem Zeremoniell wurde der Heilige Vater unter dem Jubel der Gläubigen in den Palast des Vatikans zurückgetragen.
Und Pius XII. Ist auch für unsere Zeit ein wahrhaft moderner Heiliger. Pius XII. Schreibt über ihn: Eucharistie und inneres Leben, das ist die eindringlichste und für weiteste Kreise bestimmte Predigt, die Pius XII. An alle Menschen richtet. Als Apostel des inneren Lebens behauptet er seinen Platz im Zeitalter der Maschine, der Technik, der Organisation, der Heilige und Führer der Menschen von heute. Ein weiteres Ereignis im marianischen Jahr ist der Besuch unserer lieben Frau von Fatima in Deutschland. Der Kölner Kardinal Frings schreibt: Es hatte sich in vielen Ländern der Brauch entwickelt, eine Statue der Mutter Gottes von Fatima durch die Pfarreien und Diözesen zu tragen, um den besonderen Schutz der Gottesmutter zu erflehen. Ich entschloss mich, diese Übung auch in meiner Diözese durchzuführen. Auf diesem Bild sehen Sie die Ankunft einer Kopie der Gnadenstatue auf dem Köln-Bonner Flughafen. Sie wurde von einer portugiesischen Militärmaschine gebracht. Und die Atmosphäre muss sehr bewegend gewesen sein, denn die Gläubigen knien sich spontan auf dem Flugfeld zu einer Andacht nieder. Dieses Foto zeigt den Einzug der Fatima Madonna in einer Kölner Pfarrkirche. Wie Sie sehen, wird gerade auch die männliche Marienfrömmigkeit geweckt und nicht nur die der Frauen. Kardinal Frings erinnert sich: Der Verlauf der Peregrinatio Maria hat gezeigt, dass sehr viele Gläubige diese Anregung mit Freuden angenommen haben und dass ein sehr reichlicher Sakramentenempfang sowie viele Gebete bei Tag und bei Nacht daraus hervorgegangen sind. Höhepunkte dieser Peregrinatio waren eine Schiffsprozession auf dem Rhein und die Krönung der Statue im Kölner Dom. Auch ein Katholikentag hat im marianischen Jahr 1954 stattgefunden.
Fünf Tage lang beherbergte die alte Bischofsstadt Fulda die Teilnehmer des 76. Deutschen Katholikentages. Unter dem Motto »Ihr sollt mir Zeugen sein« vereinigten sich 300.000 katholische Christen zu einem machtvollen Bekenntnis des Glaubens. Allein 30.000 von ihnen kamen aus der Sowjetzone über die Grenze. Höhepunkt der feierlichen Abschlusskundgebung war im Pontifikalamt, zelebriert durch den apostolischen Nuntius Erzbischof Münch. Unter freiem Himmel auf dem Platz Johannesau fanden sich die Gläubigen noch einmal zu einem gemeinsamen Gebet.
Auf diesem Katholikentag am 4. September 1954 weihte Kardinal Frings ganz Deutschland dem unbefleckten Herzen Mariens. In dem Weihegebet heißt es: Durch ihre mächtige Fürsprache empfehlen wir dir das Schicksal unseres deutschen Volkes. Lass enden die Spaltung unseres Vaterlandes. Lass heimkehren unsere Schwestern und Brüder, die noch in der Fremde sind. Schenke uns die Einheit im Glauben, Lass umkehren alle, die nicht mehr wissen, dass sie deine Kinder sind. Gib uns und der ganzen Welt Eintracht und Frieden. Es sind also 5 Bitten. Eine dieser Bitten wurde bereits im Folgejahr erhört, die Heimkehr der Kriegsgefangenen. Wie sehr dies der Mutter Gottes zu verdanken ist, zeigt die mündliche Überlieferung. Adenauer habe in der Nacht vor den Verhandlungen mit der sowjetischen Regierung über die Freilassung der Kriegsgefangenen vor dem Bild unserer lieben Frau von Fatima in der französischen Botschaft in Moskau gebetet. Dieses berühmte Foto zeigt Adenauer während der Heiligen Messe am Sonntag in der Moskauer Ludwigskirche. Dass diese Überlieferung glaubwürdig ist, zeigt Adenauers Gebetsnacht bei dem heiligen Bruder Klaus. Wie der damals zuständige Wallfahrtspriester berichtet, sei Adenauer vor seinem schweren Gang nach Moskau inkognito eine ganze Nacht lang am Grabe des Bruder Klaus gewesen, um Kraft zu sammeln. Adenauers Fahrer bestätigt die Fahrt von Mürren nach Sachsen. Er sei beim Warten auf Adenauer im Auto eingeschlafen, bis ihn sein Chef am frühen Morgen geweckt habe. Diese lange Zeit bezweifelte und von Adenauer mit Absicht vertraulich gehaltene Gebetsepisode scheint jetzt bestätigt worden zu sein. Einem örtlichen Journalisten gelang es gar, ein paar Fotos zu schießen. Dokumentiert ist das in den Röndorfer Gesprächen der wissenschaftlichen Fachtagung der Adenauer-Forschung. In Adenauers Grußwort auf dem Katholikentag spiegelt sich die Weltsituation des Jahres 1954 wider. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass von dem diesjährigen Katholikentag in der Stadt des heiligen Bonifatius ein starker christlicher und abendländischer Impuls ausgehe. So soll die Tagung von Fulda bekunden, dass wir bereit sind, das gemeinsame Erbe der europäischen Völker zu verteidigen, dass wir entschlossen sind, die Freiheit zu sichern und die christliche Idee überall zur Geltung zu bringen. Und die europäischen Völker waren in diesem Jahr 1954 sehr bedroht. Die Stadt Fulda gab den Namen für das Fulda-Gap. Im NATO-Jargon ist das Fulda-Gap der Deckname der wahrscheinlichsten Angriffsroute der 8. sowjetischen Gardearmee auf das US-Hauptquartier bei Frankfurt, das auf dieser Weise im Kriegsfall zerstört werden sollte. Im Moment der Marienweihe Deutschlands wurde im Rahmen einer NATO-Übung diese Verteidigungsstrategie geübt. Innerhalb von weniger als 2 Stunden sollte das 5. US-Korps mit 114 taktischen Kernwaffen die massiven hochmobilen Panzerverbände abschneiden. Das heißt, ein atomarer Gürtel war geplant quer durch Deutschland. Vielleicht, wir schauen uns diese Übung nochmal an.
Unter dem Kennwort Battle Royal eröffnete die NATO die größten Herbstmanöver seit Kriegsende auf deutschem Boden.
Im September hat der Kalte Krieg Deutschland wieder fest im Griff. NATO-Panzer rollen durch westdeutsche Dörfer, Kampfflugzeuge donnern durch die Luft. Und auch die neueste Waffengeneration ist am Start.
Unter Zuhilfenahme von Atomwaffen versuchen die Verteidiger, ihre Stellung zu halten. 10 Atomkanonen mit einer Reichweite von 30 Kilometern wurden im Manövergelände stationiert.
Vielleicht hat die Marienweihe in Fulda, Gap in Deutschland, einen Atomkrieg verhindert. Und vielleicht ist die Marienweihe ein Sieg der Siegerin in allen Schlachten Gottes, so bedeutend wie Lepanto oder Kahlenberg. In der Weihnachtsansprache Adenauers in diesem Jahr vibriert alles geradezu vor Dankbarkeit. Wenn wir in diesem Jahr zur Krippe treten, dann wollen wir es dankerfüllten Herzens tun. Wir wollen vor allem Gott danken dafür, dass er unserem Lande den Frieden erhalten hat. Ein schweres, Ein sorgenvolles Jahr geht in den nächsten Tagen zu Ende, aber wir können in Frieden Weihnachten feiern. In Frieden dem Jahr 1955 entgegensehen. Wie eng die Gottesmutter von Fatima mit dem Weltgeschehen dieses Jahres 1954 verknüpft ist, zeigt dieses Foto im Arbeitszimmer des deutschen Bundeskanzlers im Bonner Palais Schaumburg. Der Präsident der Blauen Armee Mariens überreicht Adenauer am 30. Mai 1954 eine Fatima-Statue als Dank für seinen Einsatz zum Erhalt des Weltfriedens. Adenauer bedankt sich. Wenn Sie sagen, dass wir mit geistigen Waffen gegen den Kommunismus kämpfen müssen und dass wir nur so einen dauernden Frieden erlangen können, haben Sie vollkommen recht. Ohne die Hilfe des Gebetes, ohne die Hilfe von oben, können wir das Böse nicht besiegen. Wenn wir alle zusammenhalten im Vertrauen auf Gott, dann können wir dieses Ziel erreichen. Diese Episode ist im Fatima-Buch von Pfarrer Fuß beschrieben. Es befindet sich in Adenauers Privatbibliothek mit handschriftlicher Widmung des Autors, dem Herrn Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, in dankbarem Gedenken an die Überreichung des ersten Friedenspreises der Blauen Armee Mariens am 30. Mai 1954. Nun kann man sagen, es gehört großer Mut dazu, dem Bundeskanzler eine Fatima-Statue zu schenken. Aber schon zu seinem 75. Geburtstag, am 5. Januar 1951, schenkte das Bundeskabinett Adenauer eine spätgotische Marienstatue, die aus Niederbayern kommt und die zeitlebens in seinem Arbeitszimmer im Bonner Palais Schaumburg gestanden hat. Sie sehen es hier auf diesem Foto, das Arbeitszimmer des Bundeskanzlers. Konrad Adenauer ist in einem Gespräch mit Politikern, zum Beispiel mit Franz Josef Strauß, Willy Brandt und Karl Carstens. Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf Adenauers persönliche Marienfrömmigkeit und ihre Wurzeln. Über seinen Vater schreibt Adenauer: Wir Kinder wussten, dass Vater fast täglich, wenn er aus dem Dienst kam, zur Schwarzen Madonna in der Kupfergasse ging und dort eine stille Andacht verrichtete. Heute ist diese Kirche in Köln noch immer eine gern besuchte Wallfahrtskirche. Ein Blick in den privatesten Raum eines Menschen, in sein Schlafzimmer, in dem Konrad Adenauer auch am 19. April 1967 gestorben ist. Sie sehen viele religiöse Bilder, eine Christusdarstellung, eine Kreuzigungsszene auf dem großen Foto rechts, links neben dem Kreuz auch noch eine Kreuzigungsszene, dann über dem Bett ein Marienbildnis, links an der Tür eine russische Ikone. Ja, und in der Nachttischschublade liegt griffbereit der Rosenkranz. Und noch ein Blick in sein privates Arbeitszimmer in seinem Wohnhaus. Wir sehen hier seinen Schreibtisch, an dem er auch sehr viele Reden geschrieben hat. Und auf dem Schreibtisch, auf dieser Stiftablage, schauen wir etwas genauer hin. Da sehen wir eine wunderbare Medaille. Die Entdeckung dieser wunderbaren Medaille war für uns die Spur zu Adenauers Marienfrömmigkeit. Eine weitere Spur führt in die Kapelle Maria Frieden auf der Bühler Höhe bei Baden-Baden im Schwarzwald. Diese Kapelle wurde auf Initiative von Konrad Adenauer gebaut. Die Grundsteinlegung dieser Kapelle hat Adenauers Sohn Paul, der Priester, vorgenommen am Christkönigsfest 1958. Und auf Wunsch Adenauers wurde diese Kapelle dem heiligen Nikolaus von Flüe und dem seligen Markgraf Bernhard von Baden geweiht. Das waren zwei Heilige, die sich in ihrem Gemeinwesen ganz besonders für Frieden und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Der dort zuständige Pfarrer schreibt in einem Brief an Adenauer: Ich danke Ihnen als geistlicher Mitinitiator des Baus eines Heiligtums der Königin des Friedens im Reiche Gottes, unseres Volkes und der Völker und für die Stiftung einer Marienstatue, einem hervorragenden Werk. Adenauer antwortet ihm auf diesen Brief: Als ich auf dem Parteitag der CDU war, bin ich eines Abends zur Bühler Höhe hinaufgefahren. Es war ein heftiges Schneegestöber, aber ich konnte die sehr schönen, eleganten Umrisse ihrer Kirche noch gut sehen. Ich freue mich, dass das Werk von Ihnen vollendet ist und auch, dass die Statue Ihnen gefällt. Ich empfehle Ihnen, sie gut befestigen zu lassen. Eine zweite Spur zur Adenauers Marienfrömmigkeit führt in den belgischen Wallfahrtsort Banneux. Im Januar 1956 bekommt Adenauer in seinem Wohnhaus in Rhöndorf Besuch von zwei Patres, die in Banneux für die deutschsprachigen Pilger zuständig sind. Diese Patres schenken Adenauer eine Marienstatue und erklären ihm die Bedeutung Banneux. Adenauer tritt bei diesem Treffen ganz spontan der von Banneux ausgehenden Gebetsvereinigung für den Weltfrieden bei. Bei diesem Treffen wird aber auch noch der Bau einer Kapelle in Banneux für die deutschen Pilger besprochen. Diese Kapelle wird nach dem Vorbild der Kapelle Maria Heimsuchung in Adenauers Wohnort Rhöndorf gebaut. Sie sehen hier unten rechts die Rhöndorfer Kapelle, Maria Heimsuchung, und oben rechts die neu gebaute Kapelle für die deutschen Pilger in Banneux. Die Grundsteinlegung dieser Kapelle nimmt wieder Adenauers Sohn Paul vor, am 19. April 1960. Berührend ist, dass Adenauer auf den Tag genau 7 Jahre später, am 19. April 1967, stirbt. Auf Wunsch Adenauers wird diese Kapelle dem heiligen Erzengel Michael geweiht, dem Patron Deutschlands, und der heiligen Jeanne d'Arc, der Patronin Frankreichs. Man kann also davon ausgehen, dass Adenauer die deutsch-französische Aussöhnung ganz besonders der Mutter Gottes von Banneux ans Herz gelegt hat, wie sie dann ihm und dem französischen Staatspräsident Charles de Gaulle so wunderbar gelungen ist. Man sieht die beiden Staatsvertreter hier während eines Hochamts in der Kathedrale in Reims. Dieses Hochamt fand im Rahmen der Feierlichkeiten statt, die den Prozess der Aussöhnung einleiteten. Der Dolmetscher Hermann Kusterer beschreibt die beiden. Ganz allein stehen die beiden aufrechten Männer an der rechten Chorseite, während der Erzbischof von Reims das Hochamt zelebriert. Stehen und sitzen und knien im Gleichklang, in würdiger Andacht und selbstverständlicher männlicher Frömmigkeit. Bis hinunter in das breite Schiff der Kirche weht ein Hauch von Geschichte, den die beiden pfeilgeraden Gestalten dort oben verströmen und den der jahrhundertealte, aus den Niederungen des Alltags befreiende Ritus der Messe trägt. Und die Vorsehung hat es so gewollt, dass am 4. September 1962, also dem 8. Jahrestag der Marienweihe in Fulda, der französische Staatspräsident Charles de Gaulle in Bonn vor dem Rathaus spricht.
Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, dass ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Bonn als Stadt ist schon seit 1715 der unbefleckt empfangenen Gottesmutter geweiht. Es hat also seinen tiefen Sinn, dass gerade Bonn die Hauptstadt der jungen Bundesrepublik wurde. An die Weihe erinnert im Rathaus noch heute am Eingang eine Marienstatue des Johann Franz von Helmund. Und diese Statue stand direkt hinter de Gaulle, als er diese Worte sprach.
Sie haben also gesehen, wie umfassend und wie wirksam der Triumph unserer lieben Frau gewesen ist. Sie hat sich sogar eine Stadt zur Bundeshauptstadt erkoren, die seit 1715 ihrer unbefleckten Empfängnis geweiht war. Natürlich stellt sich jetzt eine Frage: Was ist aus diesem Aufbruch geworden? Die Verheißung von Fatima gilt unserem Land nach wie vor. Am Ende werden die Herzen Jesu und Marie triumphieren. So viel ist sicher. Was aber hat den Triumph des Herzens Mariens vorerst aufgehalten? Das ist eine wichtige Frage und eine Frage, die uns vielleicht auch in die Gegenwart führt. Wir wollen diese Frage beleuchten anhand eines Dokuments, das in diesem Jahr, im Fatima-Jahr 2017, zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Es handelt sich um die Tagebücher Paul Adenauers, des priesterlichen Sohnes Konrad Adenauers, die erst 2015 durch einen Zufall entdeckt worden sind, dann durch Konrad Adenauer, den Enkel, auf einer Auktion erworben wurde. Das ist beinahe eine Kriminalgeschichte. Und die dann eben kritisch herausgegeben heute vorliegt. Es sind die Tagebücher Konrad Adenauers, Tagebücher Paul Adenauers von 1961, September 61 bis zum Ende des Jahres 1966, wenige Monate vor dem Tod Karls des Großen, wenige Monate vor dem Tod Konrad Adenauers. Diese Tagebücher spannen also einen Bogen von September 61 bis Dezember 66 und es sind Tagebücher, die in Jahren des Umbruchs geschrieben worden sind. Es zeichnet sich also spätestens seit dieser Zeit ein tiefgreifender gesellschaftlicher, politischer, aber auch religiöser und geistlicher Umbruch ab. Und es ist sehr lohnend, dieses Tagebuch unter diesem Gesichtspunkt einmal zu studieren. Und es hat seine Bedeutung, dass dieses Tagebuch in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Allerdings waren für wache Geister, verantwortungsvolle Geister, Anzeichen schon früh erkennbar. Zum Beispiel für Kardinal Frings, der schon 1952, ja so früh, 1952, ein Referat vor der Fuldaer Bischofskonferenz hielt. Dem tatsächlichen Einfluss der katholischen Kirche entspricht nicht mehr die glaubensmäßige Substanz. Die Laisierung der Herzen wird auf Dauer die Laisierung der Verhältnisse entsprechen. Die alleinstehende Fassade wird nicht immer stehen bleiben. Der Kräfte, das Mittelalter abzubauen, sind genug am Werk. Inmitten all diesen Triumphs, den wir gesehen haben, inmitten dieser Aufbruchszeit, waren also auch schon Keime wirksam, Entwicklungslinien am Werk, die schließlich zu dem führen, was wir heute um uns herum wahrnehmen, was meine Generation wahrnimmt und was die Generation meiner Kinder wahrnimmt. Frings leitet aus dieser Beobachtung ab, dass etwas geschehen werden muss. Und aus der Fuldaer Bischofskonferenz des Jahres 1952 geht die Errichtung eines Bonner Sekretariats hervor unter Leitung von Prälat Wilhelm Böhler als Informationsstelle für christliche Abgeordnete.
Es ist also wichtig, dass die Kirche in die politische Situation hineinwirkt. Natürlich nicht in dem Sinne, dass die Kirche die Aufgaben der Politiker übernimmt. Nein, natürlich, keineswegs. Aber dass sie präsent ist, dass sie auch im politischen Raum ihre Stimme erhebt, Orientierung bietet. Frings hat das eingeleitet 1952. Und das hielt ja auch lange und wirkte Gutes. Ein Wendepunkt ist sicher der Tod Pius XII. Wir haben davon gehört, wie sehr er den Aufbruch, den marianischen Aufbruch in der ganzen Welt, besonders aber in unserem Land, gefördert hat. Und sein Tod hat sicher den Charakter einer Zeitenwende. Es ist nicht verkehrt, eindrucksvoll, auf jeden Fall für meine Generation, eindrucksvoll, sich zu vergegenwärtigen, wie Pius XII. Beerdigt worden ist. Er starb am 9. Oktober 1958 und am 13. Oktober, am Fatima-Tag 1958, ist er verstorben. Das italienische Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, hat eine Dokumentation herausgebracht vor wenigen Jahren, die auch uns den Tod Pius XII. Nahe bringt.
9 Oktober 1958, alle 3 di notte, l'ultimo affannoso respiro.
Am 9. Oktober der letzte Atemzug Pius XII. Und nun erleben Sie auf diesen Bildern, was katholische Kirche einmal war. Ich persönlich sehe mit großer Bewegung und Verwunderung und, ja, ich muss sagen, mit Sehnsucht, was das einmal war. Sie sehen den endlosen Zug der Mönche, der Dominikaner, der verschiedenen Orden der Kirche. Sie sehen die Geistlichen. Sie sehen, wie die Menschen wie Trauben an den Häusern hängen. Sie sehen die Soldaten, die militärische Ehrerweisung vollbringen. Und lassen wir uns einfach diese Bilder einmal auf uns wirken.
Così è morto, così è vissuto Papa Eugenio.
Auf seine Weise lebte Pius XII. Und er lebt noch weiter, der 260. Stellvertreter Christi.
Dopo di lui lo spirito invierà un vecchio papa contadino. Sarà lui a leggere nel cielo i segni, i nuovi segni dei tempi. Ma questa è un'altra storia.
Hier ist also etwas geschehen. Wenn man ein Problem analysiert, ist es nicht verkehrt, streng wissenschaftlich, methodisch vorzugehen. Die Zeitgeschichte, Zeithistoriker sind nüchterne, geschulte Menschen, die Ursachen und Wirkungen analysieren. Es ist nun 2013 ein Buch erschienen eines Münsteraner Zeithistorikers, Thomas Groß-Böltin, mit dem Titel »Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945«. Das ist eine Analyse eines Wissenschaftlers, von dem ich nicht wirklich glaube, dass er katholisch ist. Vielleicht ist er katholisch getauft. Aus der Lektüre des Buches leite ich ab, dass er vielleicht agnostisch ist. Auf jeden Fall ist er ein seriöser Wissenschaftler und analysiert, was passiert ist. Und es ist für uns interessant, einmal zu sehen, was er berichtet über diese Zeit, die jetzt sich anschließt an den marianischen Frühling. Und wir wollen überlegen, wie wir den marianischen Frühling wieder zum Leben erwecken können. Thomas Groß-Bölting berichtet von einer Umfrage im Bistum Essen zum schulischen Messbesuch aus dem Jahr 1960. Jawohl, 1960. Trotz 4-stündigen Religionsunterrichtes, 4 Stunden Religionsunterricht, besaß nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler Vorstellungen von der Eucharistie, die der sakramentalen Bedeutung der Kommunion nahe kamen. Dabei war das Glaubenswissen unter den Generationen höchst unterschiedlich verteilt. Also bereits 1960, als alle Dinge intakt zu sein schienen, als in Schulen ein 4-stündiger Religionsunterricht stattfand, hatten Schülerinnen und Schüler von der Eucharistie, der sakramentalen Bedeutung der Kommunion, praktisch kein Wissen mehr. Wir haben gesehen, wie wichtig das Sakramentale, das, die Kommunion, die Fronleichnamsprozession waren, wenige Jahre vorher, um den Wiederaufbau zu leisten. Interessant in dieser historischen Analyse ist auch diese Passage. Thomas Groß-Bölting schreibt, charakteristisch für den jüngeren Klerus war eine wenig seelsorglich geprägte, auf die Glaubensverkündigung kaum wertlegende Haltung. Und charakteristisch für den jüngeren Klerus war auch, dass er mit seinem verstörten Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie kokettiert. Wir waren die 58er, nicht die 68er, erinnert sich Stolz, ein Jugendseelsorger, noch im hohen Alter. Thomas Groß-Bölting, meine Generation, blickt also auf diese Zeit, analysiert die Quellen und wundert sich über das, was passiert. Und so ähnlich wie das Ida Friederike Görres 1946 bereits beobachtete, so beobachtet auch Thomas Groß-Bölting in unserer Zeit, dass wir ein Problem mit dem regulären Klerus haben. Einfach nur eine Analyse. Gehen wir zurück zu Adenauer. Konrad Adenauer war ein sehr selbstbewusster, seinen Glauben und seine Kirche zutiefst liebender Katholik. Er war sich im Innersten einig mit Kardinal Frings und er war ja derjenige, der ganz wesentlich zum Wiederaufbruch des Glaubenslebens in Deutschland auf seine Art mit beigetragen hat. Nun gibt es einen Brief von Konrad Adenauer aus dem Jahr 1960, das gleiche Jahr wie jene Studie, die untersucht hat, ob die Schüler im Religionsunterricht eigentlich noch etwas lernen. Adenauer schreibt also am 17. Juli 1960 an seinen Pfarrer. Und Sie sehen hier Entwurf des Schreibens. Allein aus den Zügen der Handschrift, aus dem Durchgestrichenen sehen Sie, mit welchem Engagement er schreibt. Ein langer Brief. Was schreibt er also? Eben komme ich aus der heutigen 10-Uhr-Messe. Ich halte mich als Mitglied der Pfarre für verpflichtet, Ihnen Folgendes zu schreiben. Jawohl. Es mag die Pflicht eines Laien sein, nach reiflicher Überlegung, nüchtern und in aller Ehrerbietung, die gefordert ist, es mag die Pflicht eines Laien sein, seinem Pfarrer auf diese Weise zu schreiben. Adenauer hielt es für seine Pflicht. Was schreibt er also? Ihre Predigten sind gut, wenn Sie sie vorbereitet haben. Schlecht, wenn das nicht der Fall ist. Leider kommt das häufig vor. Die heutige Predigt war mit ihren Pflichten als Geistlicher auf der Kanzel einfach unvereinbar. Sie dürfen etwas Derartiges den zahlreichen Besuchern des Gottesdienstes nicht bieten. Es mag die Pflicht eines katholischen Laien sein, wenn der Anlass besteht, so etwas zu schreiben. Sie finden diesen Brief übrigens im Rhöndorfer Adenauerhaus in der Ausstellung liegen. Was schreibt er noch? Das gilt gleichfalls, abgesehen von besonders hohen Festtagen, von der seelenlosen Ausgestaltung des Gottesdienstes. Er blickt also auf die Liturgie, nicht nur auf die Predigt. Schlechter Gesang, unbekannte Lieder, Fehlen einer der Würde und der Bedeutung der Heiligen Messe entsprechenden Ausschmückung des Altares und des Chores. Jawohl, so etwas darf ein katholischer Laie, wenn der Anlass besteht, in angemessener Form, in einem direkten Brief, ist kein offener Brief, in einem direkten Brief schreiben. Sie sind ein guter Priester, ein guter Theologe, aber bis jetzt verstehen Sie nicht die Bedürfnisse Ihrer Pfarrkinder. Ihr Verhältnis zur gesamten Gemeinde ist erschütternd. Wenn nicht eine grundlegende Änderung eintritt, sinkt das religiöse Leben in Ihrer Pfarre, das jetzt schon sehr gering ist, immer weiter ab. Dieser Brief ist ein interessantes Dokument. Es schreibt nicht irgendjemand, es schreibt ein engagierter Laie, über dessen Liebe zur Kirche kein Zweifel bestehen kann, über dessen persönlichen Einsatz kein Zweifel bestehen kann. Es ist ein Dokument über den Zustand der Kirche im Jahre 1960. Es Es gibt noch einen Fund in jenem Buch von Thomas Groß-Bölting, der mich sehr nachdenklich gemacht hat und der uns vielleicht direkt in die aktuellste Diskussion hineinführt. Thomas Groß-Bölting, der Historiker, ein Mann meiner Generation, analysiert die Defizite in der kirchlichen Verkündigung über das Ehesakrament. Ja, vergessen wir es nicht. Es gibt 7 Sakramente und nicht 6 Sakramente und eine Falle, wie manche Geistliche vielleicht sagen. Das Ehesakrament ist eines der 7 Sakramente der Kirche. Dieses Sakrament muss verkündet werden. Was analysiert der Zeithistoriker? Viele Jungverheiratete, die sich durchaus religiös gebunden fühlten, trennten Kirche und Ehe in der Praxis voneinander. Die Trennung wird vor allem dadurch vollzogen, dass man ein relativ sakramentloses religiöses Leben vollzieht. Analyse der Situation in den frühen 60er Jahren. Wir reden nicht über die 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre, frühe 60er Jahre, Ende der 50er Jahre. Defizite in der kirchlichen Verkündigung über das Ehesakrament. Was sagt er noch? Trotz hoher Heiratszahlen, vor allem jüngerer Paare, einer hohen Geburtenrate in der Ehe. Ja, ich bin ja auch ein Babyboomer. In meiner Generation kommen wir aus einer Zeit mit hohen Geburtenraten. Also trotz all dieser Dinge, hohe Geburtenraten, sowie des Wiederauflebens und der gesellschaftlichen Wertschätzung der Hausfrauenehe, hat bereits in den 1950er Jahren die Herauslösung der Ehe und des Zusammenlebens von Mann und Frau aus der kirchlichen Begleitung und Ausdeutung begonnen. Diese Entwicklung ist äußerst fatal, weil diese Entwicklung führt uns direkt in die Problematik Ehe für alle. Es führt uns direkt in die Problematik Amoris Laetitia. Es führt uns in alle Probleme, die sich um das Ehesakrament ranken. Das heißt, wir lernen, hier ist eine wesentliche Aufgabe, an der anzusetzen ist. Nicht, dass man sich aufregt über Schwule und Homosexuelle, sondern dass man die Würde des Ehesakramentes in der kirchlichen Verkündigung sichtbar und hell leuchtend werden lässt. Warum soll man in einem solchen Vortrag nicht auch mal einen Literaturhinweis geben? Mich hat sehr bewegt das Buch von Pater Ludger Grün, mein priesterlicher Freund und tatsächlich auch mein Schulkamerad am Aachener Kaiser-Karls-Gymnasium, der versucht, den sakramentalen Charakter der Ehe, die sakramentale Würde des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau wieder neu aufleuchten zu lassen. Adenauer war das sehr bewusst, welch hohe Bedeutung Ehe und Familie für den Aufbau eines Staates hatte. Es kursieren zahllose Zettel wie diese, beinahe so eine Art Gebetszettel. Sie zeigen Konrad Adenauer in Gebetshaltung in seiner Rhöndorfer Pfarrkirche und handschriftlich, in seiner charakteristischen Handschrift, die christliche Familie ist das Fundament für die Rettung und die Wiedererstehung Europas. Adenauer. Und er hat heute so recht, wie er damals recht hatte. Das ist in der Tat eines der wichtigen Punkte. Und die Würde des ehelichen Zusammenlebens, des Familienlebens, die Würde der Keuschheit, die Wiederentdeckung der Keuschheit ist ja in der Tat auch ein Anliegen Fatimas. Wie wichtig die Familie für Adenauer gewesen ist, schreibt er in Extremsituationen seines Lebens. Adenauer wurde von den Nazis verfolgt. Und als er 1933 schmählich verjagt wird, um sein Leben fürchten muss, alles verliert, in größter Not ist, schreibt er an seinen Freund, seinen jüdischen Freund, Danny Heinemann. Übrigens war es der Einzige, der ihm in der Situation geholfen hat. Sein jüdischer Freund hat ihm mit Geld geholfen. Ein Familienvater brauchte in so einer Situation Geld. Eine ganze Menge Geld, kann ich Ihnen sagen. Ich bin selber Familienvater. Und wer ihm geholfen hat, war ein jüdischer Freund. In der Situation war es also ein Jude, der Adenauer geholfen hat. Und er hatte viele Juden, viele Freunde unter den Juden. Und er schreibt ihm, wenn nicht meine Familie und meine religiösen Grundsätze wären, hätte ich lange meinem Leben ein Ende gemacht. Es ist so wirklich nicht lebenswert. Ehe und Familie ist also von existenzieller Bedeutung. Und in Extremsituationen des Lebens, Adenauer befand sich in solchen Extremsituationen, ist es eine Frage von Sein oder Nichtsein. Sie sehen hier übrigens Adenauer am 20. September 1949, am Abend der ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler. Und Sie sehen, wie die Familie Adenauer auch in der schwierigen Aufgabe als Bundeskanzler Unterstützung und Hilfe bot. Seine Frau war leider gestorben, aber seine Kinder waren eine wesentliche Stütze. Die Frage Ehe und Familie ist also eine existenzielle Frage. Ich möchte gern ein bisschen zusammenfassen. Ich möchte zurückblicken auf den Anfang. Wir haben gesehen, nach dem Krieg, nach 1945, ja bis 1950, war es keineswegs die gute alte Zeit, auf die wir zurückblicken. Es war eine schreckliche, dunkle, finstere Zeit. Und wir haben gesehen, wie daraus etwas wurde. Blicken wir noch einmal auf den Katholikentag von 1950 und versuchen wir zusammenzufassen, was auf diesem Katholikentag Bischof, der spätere Bischof Rudolf Graber als Triebkräfte des Marianischen Aufbruchs formuliert hat.
Über 100.000 Gläubige aus Deutschland und Österreich nahmen an der großen Schlusskundgebung des 74. Deutschen Katholikentages in Passau teil. In seiner Botschaft an den Katholikentag forderte der Heilige Vater den vollen Einsatz des katholischen Menschen gegen den Materialismus. Am Nachmittag ergriff Bundeskanzler Dr. Adenauer das Wort.
Meine verehrte Versammlung, wir gehen einer sehr ernsten und sehr schweren Zeit entgegen.
Es ist also der katholische Mensch von Pius XII., der eingefordert wird. Und es ist die schwere Zeit, der man entgegengeht. Wir sind gar nicht so verschieden in unserer Situation von der Situation damals. Auf diesem Katholikentag hält Rudolf Graber, damals noch Professor in Eichstätt, eine in Deutschland sehr wirkungsvolle Predigt. Er spricht von der unaufhaltsamen Säkularisierung. Er spricht von der Mechanisierung und der Veräußerlichung. Das sind Dinge, die uns auch betreffen. Er spricht von dem Mut, es uns einzugestehen, dass es aufs Ganze gesehen rückwärts geht und dass wir mit unserer ganzen pädagogischen und seelsorglichen Kunst am Ende sind. Rudolf Graber analysiert die Situation und stellt fest, wir sind am Ende, 1950. Aber schon in vielen scheinbaren Endsituationen der Kirche ist Maria aufgetreten. Er scheint ja fast unsere Situation zu beschreiben. Damals wusste er noch nichts vom Marianischen Aufbruch und er weist auf Maria hin. In seiner Rede gibt es drei Punkte. Hingabe an Maria, Innerlichkeit und Buße, eucharistisches Leben. Hingabe an Maria. Maria ist ein Zeichen zur Verinnerlichung, zur Hingabe an Gott. Die Weihe der Menschheit an Maria überantwortet dem Menschen einem Herzen, in dem das Gespür für Gott zur lodernden Flamme geworden ist. Innerlichkeit und Buße. Die Botschaft Mariens heißt Metanoia, Verinnerlichung und Buße. Gewehr gegen eine Verfallserscheinung, die uns neben der Säkularisierung und der Müdigkeit bedroht. Welche Verfallserscheinung? Gegen die Angst, von der wir befallen sind. Das ist wie uns gesagt. Eucharistisches Leben. Er spricht von der Tatsache, dass die marianische Bewegung parallel laufe mit einer Hinwendung der Gläubigen zum Herzen des Erlösers und mit einem neuen Erlebnis der Eucharistie, zu der Maria uns hinweist. Das sind die drei Punkte. Daraus wird nun etwas. Es lohnt sich immer, in Geschichtsbücher zu blicken. Der Gebhardt ist das große Standardwerk der deutschen Geschichtsschreibung, neu herausgekommen 2005. Und hier wird beschrieben, was daraus entstanden ist. Den Katholiken fiel die schnelle Identifikation mit der Bundesrepublik leichter als den Protestanten. Die katholische Kirche begriff Westdeutschland von Anfang an als ihren Staat und wollte ihn umfassend mitgestalten. Sie besaß ein klares Konzept. das auf dem christlichen Naturrecht sowie auf der katholischen Soziallehre basierte und im Europabild des christlichen Abendlandes gipfelte. Wie nie zuvor und niemals danach vermochten die Katholiken einer Zeit in Deutschland so sehr den Stempel aufdrücken, wie die Epoche zwischen der Gründung der Bundesrepublik und dem Ende von Adenauers Kanzlerschaft. Dennoch wurde Westdeutschland kein klerikaler Staat, wie es in protestantischen Kreisen zunächst befürchtet worden war. Wenn wir in die Gegenwart blicken, dann können wir fragen wie Peter Seewald. Wir verlieren unsere Wurzeln. Warum löst der gigantische Niedergang noch immer keinen Aufschrei aus? Peter Seewald fragt einen Bischof. Er fragt Bischof Stefan Oster. Die Antwort lautet, wahrscheinlich ist das ein schleichendes Gift, das sich nach und nach ausbreitet, ohne dass man es zunächst merkt. Das Salz ist schal geworden, die Leute latschen drüber. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass ein Bischof so klar die Dinge analysiert, ein junger Mann, ein Mann mit Ausstrahlung, ein echtes Hoffnungszeichen. Wie die Therapie lautet, darüber muss man sich sicher Gedanken machen, das kann man nicht leicht sagen. Aber der klare Blick auf die Diagnose, auf den Zustand, der muss vor jeder Therapie geworfen werden. Und vielleicht ist die eucharistisch-marianische Mission aus kirchlicher Tradition im Lichte Fatimas das, was ein Trendumkehr bewirken kann. Ein Trendumkehr von geistigem Zerfall und Islamisierung. Erinnern wir uns daran, dass Papst Benedikt XVI., kein geringerer als Papst Benedikt XVI., der deutsche Papst, 2013 in Fatima sagte, wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich. Nein, Fatima ist nicht vorbei. Wir können uns auf Benedikt berufen. Und erinnern wir uns daran, dass der Augenblick sich langsam und mühsam nähert, aber schließlich eintreffen wird. Der Augenblick, in dem die Herzen Jesu und Mariens auch in unserem Land mit Glanz herrschen. Bei diesem Prozess wird es sicher um eine Erneuerung des Priestertums gehen. Das ist nicht meine Aufgabe, auch des Ordensstandes, auch nicht meine Aufgabe. Ganz sicher wird es aber auch darum gehen, dass die Laien, die katholischen Laien, eine Aufgabe wieder neu finden, nämlich ihre Aufgabe in der Kirche, weil nur die Laien sind gegenwärtig in den Instituten, in den Unternehmen, in den Universitäten, im öffentlichen Leben. Und die Laien haben eine große Aufgabe in diesem Prozess. Wir müssen Persönlichkeiten werden, sagt Konrad Adenauer, aber lassen wir ihn lieber selber sprechen.
Wir sind im Besitze der Wahrheit, aber es gibt Quellen der Schwächen für uns. Das ist einmal unser Hang zum materiellen Genuss und zur materiellen Macht. Mit ihm geht Hand in Hand eine erschreckende Nichtachtung der geistigen Werte, eine Nichtachtung der auf Sachkenntnis beruhenden Autorität. Eine weitere Quelle unserer Schwäche ist die Entwurzelung so vieler, das Schwinden der Persönlichkeit, das Hintreiben, das sich treiben lassen zur Vermassung.
Ich denke, er formuliert die Prinzipien, mit denen ein Wiederaufleben der Verheißung und des marianischen Frühlings in unserem Lande möglich ist. Vielen Dank.
Im zweiten Teil des Vortrags über die Bedeutung Fatimas für die junge Bundesrepublik sprach Dorothea Koch über das marianische Jahr 1954, unter anderem über den Katholikentag mit einer Marienweihe 1954 in Fulda, sowie Konrad Adenauers Marienfrömmigkeit und ihre Wurzeln, alles untermalt mit Originaltönen und Bildern für die Teilnehmer vor Ort. Professor Wolfgang Koch sprach im Folgenden über die Tagebücher Konrad Adenauers, die in den Jahren des Umbruchs geschrieben wurden, den Tod Papst Pius XII. Und die Entwicklung des Glaubenslebens in der Bundesrepublik in den darauffolgenden Jahren bis heute. Wenn Sie diesen Vortrag oder auch die anderen Vorträge des vom 13. bis 15. Juli stattfindenden Fatima-Symposiums noch einmal hören oder auch weitergeben möchten, dann können Sie sich CDs bestellen. Ab Montag ist der Radio Horeb CD-Dienst wieder erreichbar unter der Nummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie die 0049 und dann die 8328 921 120. Sie finden die Vorträge in Kürze auch in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org in der Rubrik Sondersendungen. Wir freuen uns, wenn Sie um 19 Uhr noch einmal zum Gebet des Rosenkranzes mit den Teilnehmern am Fatima-Symposium vor Ort verbunden sind. Beten wird mit uns Pfarrer Rainer Hoverath. Aus der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen im Bistum Augsburg grüßen Sie Stefan Bergen und Benedikt Schlereth für die Technik. Durch die Symposiumstage führt Sie Brit Bergen.